Am Mikrofon begrüßt Sie Gabi Fröhlich ganz herzlich zu Höre Israel, der Sendung, in der wir die Lesungen des kommenden Sonntages betrachten. Am vergangenen Sonntag haben wir im Evangelium davon gehört, wie Jesus den Petrus hart zurechtweist, weil er versucht, ihn von dem freiwillig eingeschlagenen Leidensweg abzuhalten. Und vor allem haben wir davon gehört, dass wir uns selbst, unsere eigenen Vorstellungen von Glück, Erfolg und so weiter zurückstellen müssen, wenn wir Jesus nachfolgen wollen. Und mehr noch, dass der Weg ins Himmelreich ganz ohne Kreuz nicht zu haben ist. Der Text, den wir dazu gehört hatten, war aus dem Matthäusevangelium und da schauen wir nun heute mit Blick schon auf den kommenden Sonntag, die Liturgie des 23. Sonntages im Jahreskreis, ein Stückchen weiter im Matthäusevangelium und kommen zu dem Abschnitt, der uns eben am Sonntag in der Liturgie vorgestellt wird. Da geht es dann um die brüderliche Zurechtweisung im Evangelium. Auch die beiden ersten Lesungen stehen dazu, also die erste und die zweite Lesung stehen dazu in einem engeren beziehungsweise etwas weiteren Zusammenhang. Also insgesamt fordert uns die Kirche auf, in diesen Tagen besonders über das Thema der brüderlichen Zurechtweisung nachzudenken. Und das wollen wir auch heute schon tun. Und zwar tun wir das in dieser Sendung mit Pfarrer Andreas Fuchs. Er ist regionaler Generalvikar für Graubünden in der Schweiz und von dort ist er uns auch zugeschaltet. Ich grüße Sie, Pfarrer Fuchs. Schön, dass Sie dabei sind.
Ja, grüß Gott.
Pfarrer Fuchs, wir beginnen mit einem kurzen Gebet.
Ja, wir möchten den Heiligen Geist auch bitten, den Geist der Liebe, dass er unsere Herzen erfülle, denn wir werden auch nachher sehen, diese brüderliche Zurechtweisung, die kann nur aus Liebe und in Liebe geschehen. So wollen wir miteinander die Pfingstsequenz beten. Oder ich bete vor, Sie beten innerlich mit nach. Komm, o Geist der Heiligkeit, aus des Himmels Herrlichkeit, sende deines Lichtes Strahl. Vater aller Armen, du, aller Herzen Licht und Ruh, komm mit deiner Gabenzahl. Tröster in Verlassenheit, Labsal voll der Lieblichkeit, komm, du süßer Seelenfreund. In Ermüdung schenke Ruh, in der Glut hauch Kühlung zu, tröste den, der trostlos weint. O du Licht der Seligkeit, mach dir unser Herz bereit, dring in unsere Seelen ein. Ohne dein lebendig Wehen, nichts im Menschen kann bestehen, nichts unfehl und Makel sein. Wasche, was beflecket ist, heile, was verwundet ist, tränke, was da dürre steht. Beuge, was verhärtet ist, wärme, was erkaltet ist, lenke, was da irre geht. Heiliger Geist, wir bitten dich, gib uns allen gnädiglich deiner Gaben Siebenzahl. Spende uns der Tugend Lohn, lass uns stehen an deinem Thron, unser Freund im Himmelssaal. Amen.
Amen. Und nun hören wir zunächst die erste Lesung, gefolgt dann auch schon von der zweiten Lesung und anschließend dann die Betrachtung dazu von Pfarrer Fuchs. Beginnen mit der ersten Lesung. Sie ist aus dem Buch Ezechiel im Kapitel 33, die Verse 7 bis 9. Lesung also aus dem Buch Ezechiel. So spricht der Herr: Du Menschensohn, ich gebe dich dem Haus Israel als Wächter. Wenn du ein Wort aus meinem Mund hörst, musst du sie vor mir warnen. Wenn ich zu einem, der sich schuldig gemacht hat, sage, du musst sterben, und wenn du nicht redest und den Schuldigen nicht warnst, um ihn von seinem Weg abzubringen, dann wird der Schuldige seiner Sünde wegen sterben. Von dir aber fordere ich Rechenschaft für sein Blut. Wenn du aber den Schuldigen vor seinem Weg gewarnt hast, damit er umkehrt, und wenn er dennoch auf seinem Weg nicht umkehrt, dann wird er seiner Sünde wegen sterben, du aber hast dein Leben gerettet. So das Wort Gottes aus der ersten Lesung, dem Buch Ezechiel. Und es folgt die zweite Lesung. Aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer ist die genommen, Römer Kapitel 13, die Verse 8 bis 10. Brüder, bleibt niemand etwas schuldig, nur die Liebe schuldet ihr einander immer. Wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und alle anderen Gebote sind in dem einen Satz zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Also ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Wort des lebendigen Gottes.
Dank sei Gott. Ja, diese beiden Lesungen ist interessant. Eigentlich ist die erste Lesung immer auf das Evangelium abgestimmt und die zweite Lesung eigentlich nicht. Die ist einfach eine fortlaufende Lesung. Aber weil das Wort Gottes immer auch eine Einheit ist, deshalb passt vielfach die zweite Lesung auch zum Thema der ersten Lesung und des Evangeliums. Und an diesem Sonntag ganz besonders. Deshalb habe ich eben auch diese beiden Lesungen gleich miteinander lesen lassen, weil sie eben eigentlich beide dieses Thema der Liebe, der brüderlichen Zurechtweisung haben. Das scheint zwar auf den ersten Blick nicht ganz so, weil wir vielleicht auch ein bisschen eine falsche Vorstellung haben von dieser brüderlichen Zurechtweisung, der sogenannten Correctio Fraterna. Wir haben oftmals vielleicht das Gefühl, eben brüderliche Zurechtweisung heißt, ich kanzle jemanden ab oder ich weise ihn mit harten Worten zurecht. Ich beschimpfe ihn zuerst einmal sehr hart und sage, so geht's nicht und du bist sowieso nicht fähig und so weiter. Genau das ist überhaupt nicht brüderliche Zurechtweisung. Das ist eben Abkanzeln, aber das ist kein Akt aus Liebe. Nun, wir wollen eben sehen, jetzt kurz, warum diese Liebe zum Nächsten sich genau eben auch in einer echten brüderlichen Zurechtweisung ausdrückt, ja, sie sogar erfordert. Einerseits sind die Werke der Barmherzigkeit Werke der Liebe. Es gibt eben diese sogenannten 14 Werke der Barmherzigkeit, 7 leibliche Werke der Barmherzigkeit, die sind uns eigentlich so ziemlich bekannt, eben auch aus dem letzten Kapitel des Matthäusevangeliums, das letzte Gericht, die hungrigen Speisen, durstige Tränken und so weiter. Die 7 geistlichen Werke der Barmherzigkeit sind uns vielleicht nicht ganz so bewusst. Die werden aufgezählt: Unwissende lehren, Zweifelnden recht raten, Trauernde trösten, denen, die uns beleidigen, gern verzeihen, Lästige geduldig ertragen, für Lebende und Tote beten und dann eben Sünder zurechtweisen. Nun, was hat die brüderliche Zurechtweisung mit Liebe zu tun? Der Katechismus der katholischen Kirche sagt bei 1766, Lieben heißt jemandem Gutes wollen. Das ist ein Zitat des heiligen Thomas von Aquin. Und ein bisschen später, bei 1829, heißt es, die Frucht der Liebe sind Freude, Friede und Barmherzigkeit. Die Liebe verlangt Wohltätigkeit und brüderliche Zurechtweisung. Sie ist Wohlwollen, sie will gegenseitig sein, sie bleibt uneigennützig und großzügig, sie ist Freundschaft und Gemeinschaft. Also eben der Katechismus sagt, die Liebe verlangt brüderliche Zurechtweisung. Warum ist das so? Es gibt sehr viele schöne Ansprachen von Papst Benedikt, wo er das auch wieder aufnimmt, diese brüderliche Zurechtweisung, vor allem in der Botschaft zur Fastenzeit 2012. Und da sagt er uns auch, dass wir zuerst einmal den Blick auf Jesus richten sollen, aber auch aufeinander. Das heißt, dass wir nicht unbeteiligt, gleichgültig gegenüber dem Schicksal unserer Brüder und Schwestern uns verhalten sollen. Das heißt, wenn ich jemanden wirklich liebe, wenn ich jemandem wirklich das Gute will, eben dieses Wohlwollen habe, das Beste für ihn will und das Beste eben nicht nur hier auf Erden, sondern auch im Hinblick auf die Ewigkeit, dann nachher möchte ich eben, dann muss ich ihn auch warnen, wenn er auf einem falschen Weg ist, wenn ich ihn wirklich liebe, dann ist mir sein Wohl, sein Heil, sein ewiges Heil eben nicht gleichgültig. Dann möchte ich mich doch mit allen Kräften bemühen, ihn auch auf den guten Weg zu bringen. Oder vielleicht noch ein praktischeres Beispiel, wenn Sie jemanden kennen, der auf einer Wanderung ist, ist Ihnen ein bisschen voraus und Sie sehen, der steht an einem Abgrund, der schaut aber irgendwo in die Luft, der merkt gar nicht, dass es da einige hundert Meter senkrecht hinuntergeht. Und der ist daran, eben noch weiter auf diesen Abgrund zuzugehen und einen Schritt in den Abgrund zu tun. Ja, wenn Sie diesen Menschen wirklich lieben, dann warnen Sie ihn, dann rufen Sie ihm zu oder reißen ihn sogar zurück, selbst dann, wenn er sich wehren würde. Wenn Ihnen diese Person gleichgültig ist, dann denken Sie, ja gut, er ist ja selber schuld, kann ja auch Augen auftun und schauen, wohin er läuft. Eben deshalb eine echte, wahre Liebe, eine echte Nächstenliebe, die verlangt diese brüderliche Zurechtweisung. Das heißt, sie verlangt, dass wir dem anderen helfen, besser zu werden. Nun können wir uns aber auch fragen, ja gut, oftmals tun wir das ja eigentlich dann auch nicht. Oder wenn wir das tun, den Nächsten zurechtweisen, dann eben nicht in brüderlicher, geschwisterlicher Art und Weise, nicht aus Liebe. Der Papst geht dieser Frage auch nach und fragt eben, warum tun wir das oftmals eigentlich nicht? Und er zeigt da einige Dinge auf. Einerseits sagt er, eben es ist oftmals Gleichgültigkeit und Interesselosigkeit, die ihren Ursprung im Egoismus haben, der sich den Anschein der Achtung der Privatsphäre gibt. Eben, ja gut, ich möchte mich nicht einmischen, möchte ihm nicht zu nahe treten. Aber ab und zu muss man eben einem zu nahe treten, ganz nahe treten, ihn eben sogar zurückreißen, damit er sich nicht wehtut, damit er nicht ins Unglück rennt. Das heißt eben, unsere Beziehung zum Nächsten ist oftmals nicht geprägt von einer Aufmerksamkeit für das Wohl des anderen. Und es ist ein Mangel an Brüderlichkeit, sagt Papst Benedikt. Und dann sagt er auch noch, die Heilige Schrift, ich zitiere, warnt vor der Gefahr der Verhärtung des Herzens durch eine Art geistliche Betäubung, die blind macht für die Leiden anderer. Und Papst Benedikt erwähnt dann eben auch das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, vom reichen Prasser, die eben so wie geistlich betäubt sind. Und dann sagt er weiter aber auch, was aber verhindert diesen menschlichen und liebenden Blick auf die Brüder und Schwestern? Häufig sind es materieller Reichtum und Übersättigung, aber auch der Vorrang der persönlichen Interessen und Sorgen gegenüber allem anderen. Niemals dürfen wir unfähig sein, Mitleid zu empfinden mit den Leidenden. Niemals darf unser Herz von unseren Angelegenheiten und Problemen so in Anspruch genommen sein, dass es taub wird für den Schrei des Armen. Also eben, weil wir oftmals diesen Egoismus leben, in uns geschlossen sind, fehlt uns die Offenheit für den anderen. Nun, eben wenn wir in der Schule des Evangeliums, der Heiligen Schrift sein möchten, dann wollen wir ja auch wirklich lieben, also dieses Gute wollen, diese Zurechtweisung dann auch wirklich lieben. Nun kann ich mich fragen, ja gut, lieben heißt Gutes wollen, aber was soll ich denn überhaupt für den Nächsten wollen? Wiederum sagt Benedikt, dass wir in jeder Hinsicht das Gute für den Nächsten wollen sollen. Auch die Sorge um das geistliche Wohl, um das ewige Heil. Er sagt wörtlich, Verantwortung gegenüber dem anderen bedeutet also, dessen Wohl anzustreben und dafür zu wirken in dem Wunsch, dass auch er sich der Logik des Guten öffnen möge. Sich um seine Brüder und Schwestern zu kümmern, bedeutet, die Augen für ihre Bedürfnisse zu öffnen. Und weiter, auf die Brüder und Schwestern zu achten, beinhaltet auch die Sorge um ihr geistliches Wohl. Und hier möchte ich an einen Aspekt des christlichen Lebens erinnern, von dem ich meine, dass er in Vergessenheit geraten ist. Die brüderliche Zurechtweisung im Hinblick auf das ewige Heil. Und er sagt dann auch, man ist heutzutage sehr empfänglich für alles, was die Fürsorge, die Wohltätigkeit anbelangt, aber die geistliche Verantwortung für den anderen findet kaum Erwägung und Erwähnung. Also eben, wenn der andere das Böse tut, dann lässt man ihn oftmals einfach das tun und sagt sich dann auch, ja gut, bin ich denn der Hüter meines Bruders oder meiner Schwester? Warum soll ich denn überhaupt den Bruder oder die Schwester zurechtweisen? Und der Papst sagt dann auch weiter, ja, die christliche Zurechtweisung hat ihren Beweggrund niemals in einem Geist der Verurteilung oder der gegenseitigen Beschuldigung. Sie geschieht stets aus Liebe und Barmherzigkeit und entspringt einer aufrichtigen Sorge um das Wohl der Brüder und Schwestern. Also eben bei der brüderlichen Zurechtweisung, das sagen uns auch die Lesungen vom zukünftigen Sonntag, vom 23. Sonntag im Jahreskreis. Bei der brüderlichen Zurechtweisung geht es um die Liebe, um eine konkrete, echte Nächstenliebe. Es geht um diese aufrichtige Sorge um das Wohl der Brüder und Schwestern. Es geht darum, dass wir den Nächsten helfen, gemeinsam den Weg zur Heiligkeit zu beschreiten. Das heißt, es geht absolut nicht darum, dem Nächsten einfach irgendwelche Vorwürfe zu machen, ihn zusammenzustauchen, ihm wieder einmal die Leviten zu lesen. Darum geht es bestimmt nicht, sondern das Ziel ist, dass er besser wird, dass er den Weg Gottes sicherer geht, dass er den Weg der Heiligkeit beschreitet, dass auch er in der Liebe wächst. Und es ist ein Dienst, ein großer Dienst der Nächstenliebe, wenn wir diese brüderliche Zurechtweisung wirklich in echter Art und Weise pflegen. Eben so, wie auch die Lesungen sagen, diese große Liebe, die Liebe schuldet ihr einander immer, dass wir wirklich den Nächsten lieben, lieben Gutes, bedeutet eben Gutes wollen, dass wir sein Gut, sein Wohl, sein Heil wollen. So möchten wir diese ersten Gedanken nun ein wenig sitzen lassen.
Sie haben eingeschaltet in der Sendereihe Höre Israel bei Radio Horeb. Heute mit Pfarrer Andreas Fuchs. Er ist regionaler Generalvikar für Graubünden in der Schweiz. Wir haben von ihm gehört schon Betrachtungen zu den ersten beiden Lesungen des kommenden Sonntags. Und nun geht es weiter mit dem Evangelium, das wir am kommenden Sonntag in der Heiligen Messe hören werden. Das Evangelium, der Evangeliumstext ist aus dem 18. Kapitel des Matthäusevangeliums und dort die Verse 15 bis 20. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und weise ihn unter vier Augen zurecht. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er aber nicht auf dich, dann nimm einen oder zwei Männer mit, denn jede Sache muss durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Hört er auch auf sie nicht, dann sag es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, dann sei er für dich wie ein Heide oder ein Zöllner. Amen, ich sage euch, alles, was ihr auf Erden binden werdet, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, das wird auch im Himmel gelöst sein. Weiter sage ich euch, alles, was zwei von euch auf Erden gemeinsam erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Soweit die Worte des Evangeliums.
Wie wir schon bei den Lesungen gesehen haben, spricht auch das Evangelium von dieser sogenannten brüderlichen Zurechtweisung. Sicher, es gäbe viel auch exegetische Kommentare und so weiter zu diesen Lesungen und zum Evangelium zu sagen, aber da ich einerseits eigentlich kein Exeget bin, also kein Bibelausleger bin oder Bibelwissenschaftler bin und andererseits, weil dieses Thema der brüderlichen Zurechtweisung so wichtig ist oder dieser Dienst der brüderlichen Zurechtweisung so wichtig ist, möchte ich mich eben bei diesem Thema aufhalten. Papst Benedikt sagt in einem Angelus vom 4. September 2011, dass sie keine Reaktion auf eine erlittene Beleidigung ist, sondern aus Liebe zum Bruder heraus geschieht. Und er zitiert dann den heiligen Augustinus dazu, ein sehr schönes Zitat: Derjenige, der dich beleidigt hat, hat sich dadurch eine sehr schwere Wunde zugefügt. Und du kümmerst dich nicht um die Wunde deines Bruders. Du musst die Beleidigung vergessen, die dir zugefügt wurde, nicht die Wunde deines Bruders. Also eben der andere hat sich selber eine Wunde geschlagen, wenn er Unrecht handelt, wenn er das Böse tut, wenn er die Sünde tut. Und Augustinus sagt ja, und du bleibst eigentlich mir bei der Beleidigung stehen, die dir vielleicht zugefügt wurde, als bei der Wunde des Bruders. Oder anders wie einer meiner Professoren einmal gesagt hat, eben wir regen uns auf über den Spritzer auf unserem Hemd und der Bruder, der aber ganz in der Pfütze und im Schlamm steht, der ist uns egal. Eben das kann es nicht sein, sondern die brüderliche Zurechtweisung ist eine wunderbare Ausdrucksform der Liebe, eben weil der Bruder im Unrecht ist, weil er sündigt, weil er sich in die Pfütze gesetzt hat oder wie wir auch sagen, weil er mit Steinen um sich wirft und selber im Glashaus sitzt und sich selber so den größten Schaden zufügt. Deshalb möchten wir dem anderen dienen. Nun, das Evangelium vom Sonntag sagt uns auch, wie der äußere Ablauf der brüderlichen Zurechtweisung ablaufen soll. Das Evangelium spricht davon, dass wir zuerst unter vier Augen den Bruder zurechtweisen. Und wenn es sich dann eben doch nicht besser, also ein persönliches Gespräch führen. Auch Papst Franziskus spricht oftmals im Evangelii Gaudium davon, in diesem Dokument davon, über dieses persönliche Gespräch mit dem Bruder oder der Schwester. Und dann eben, wenn aber der Nächste dann nicht einsichtig ist, dann sollen ein oder zwei Zeugen mitgenommen werden. Und wenn er immer noch nicht einsichtig ist, dann erst soll die Gemeinde, die Kirche darüber informiert werden. Nun aber noch viel wichtiger als der äußere Ablauf ist die innere Bereitschaft. Oder man kann sich auch fragen, ja gut, was braucht es für die brüderliche Zurechtweisung von meiner Seite hier? Und Papst Benedikt sagt etwas sehr Schönes bei einer Ansprache an Bischöfe. Er sagt vor allem, es braucht Demut, es braucht Einfachheit und es braucht Liebe. Er sagt, und ich zitiere, wir müssen uns sowohl in der brüderlichen Zurechtweisung, die große Demut und Einfachheit im Herzen erfordert, als auch im Gebet üben, damit es zu Gott von einer wahrhaft in Christus geeinten Gemeinde aufsteige. Eben das Evangelium spricht ja nachher dann auch vom gemeinsamen Gebet. Also große Demut und Einfachheit des Herzens. Und dann sagt Benedikt der 16. weiter, die brüderliche Zurechtweisung ist ein Werk der Barmherzigkeit. Keiner von uns sieht sich selbst gut, sieht gut seine Fehler. Und so ist es ein Akt der Liebe, einer dem anderen zu helfen, einander zu helfen, sich besser zu sehen, einander zu korrigieren. Natürlich erfordert dieses große Werk der Barmherzigkeit, dass wir uns gegenseitig helfen, damit ein jeder wirklich die eigene Integrität, die eigene Funktionalität als Instrument Gottes finde. Viel Demut und Liebe mit einem demütigen Herzen, das sich nicht über andere stellt, sich nicht als besser als der andere betrachtet, sondern allein als demütiges Instrument, um sich gegenseitig zu helfen. Nur wenn man diese tiefgreifende und wahre Demut fühlt, wenn man fühlt, dass diese Worte aus der gemeinsamen Liebe kommen, aus der kollegialen Zuneigung, mit der wir gemeinsam Gott dienen wollen, können wir uns helfen mit einem großen Akt der Liebe. Also es geht eben, wie wir schon gesehen haben, nicht um ein Vorwürfe machen, um den anderen irgend zu beleidigen, sondern es geht darum, eben in dieser großen Demut zu sein. In dieser Demut, dass wir alle eben Sünder sind, dass wir alle uns gegenseitig helfen sollen auf dem Weg zur Vollkommenheit, zur Heiligkeit. Und eben das Ziel der brüderlichen Zurechtweisung ist, dem anderen zu helfen, das Gute zu tun. Das sind wie zwei Elemente. Einerseits muss ich den anderen darauf aufmerksam machen, auf das Böse, das er tut, also auf den Fehler, den er begeht, auf das, was er nicht gut macht. Und andererseits muss ich ihm helfen, das Gute zu tun. Und wenn wir das eben ein bisschen überlegen, das ist gar nicht so einfach, denn es ist relativ einfach, einfach dem anderen seine Fehler um die Ohren zu hauen. Das ist einfach, ihm einfach Vorwürfe zu machen, ihm zu sagen, das machst du nicht gut und das machst du schlecht und da hast du versagt und da wirst du sowieso es nie schaffen. Das ist relativ einfach, aber das ist nicht brüderliche Zurechtweisung. Das ist nicht Liebe, sondern das ist eine Erniedrigung des anderen. Hingegen sich bemühen, sich zu überlegen und es eben auch mit großer Demut, mit großer Liebe zu tun, mit viel Gebet auch zu durchdrängen, dass ich mir überlege, wie kann ich den Nächsten darauf aufmerksam machen, dass das, was er tut, nicht gut ist, dass er das, was er tut, Gott beleidigt, dass dies eine Sünde ist. Und wie kann ich ihn dann auch dazu bringen, dass er es besser macht? Da merken wir, das braucht viel Liebe, das braucht viel Fantasie und schön ist es auch, wenn wir es noch mit einer Prise Humor würzen, damit der andere das annehmen kann, damit der andere eben das wirklich einsehen kann, damit er einsichtig werden kann, merken kann, ja, ich stehe ja vor dem Abgrund, ich wäre gerade daran gewesen, einen falschen Schritt zu tun, der mir Verderben, vielleicht auch das ewige Verderben eingebracht hätte. Und ich bin dem Bruder oder der Schwester dankbar, die mich jetzt darauf aufmerksam gemacht hat, die mich eben zurückreißt, die mich auf den guten Weg zurückführt, die mir gesagt hat, schau, merkst du nicht, du bist auf dem falschen Weg, du läufst von Gott weg, du läufst nicht auf ihn zu, du gehst nicht auf die Umarmung Gottes zu, sondern du läufst geradeweg auf die Welt und ihre Begierden zu, komm doch zurück. Es gibt was von einem Priester, der das erzählt hat. Es gab eine Frau, die gemerkt hat, dass der Priester unglücklich ist, dass er unzufrieden ist, dass er sogar an seiner Berufung zweifelt. Und sie hat eben auch sich überlegt, wie kann ich diese brüderliche Zurechtweisung ausüben, wie kann ich diesem Priester helfen, dass er wieder zurückkommt, dass er seine Berufung wieder liebt und schätzt. Und sie hat ihm ein einfaches Kärtchen geschrieben, wenige Sätze, nur sehr wenig, einfache, eben schlichte, demütige Worte. Aber Worte voller Liebe, voller Hingabe, voller Gebet und Opfer. Und der Priester hat dieses Brieflein gelesen und ist in sich gegangen, hat sich überlegt, eben wie wunderbar seine Berufung eigentlich ist und ist wieder zurückgekommen, hat wieder Freude bekommen und ist wieder wirklich ganz überzeugt Priester gewesen. Eben ein wunderbarer Dienst, der diese brüderliche Zurechtweisung ist. Ein wunderbarer Dienst, der aber sehr, sehr viel erfordert. Eben Demut, Einfachheit, Liebe, Zurücknahme seiner selbst, um wirklich dem Nächsten zu dienen, wirklich ganz für den Nächsten da zu sein. Aber ein Dienst, der unendlich wertvoll ist, gerade in der heutigen Zeit, dass wir einander helfen, auf dem Weg des Heils zu sein, auf dem Weg der Heiligkeit zu sein. So danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen, dass Sie immer wieder diese Schritte auf dem Weg der brüderlichen Zurechtweisung machen, wirklich, dass Sie einander helfen können, besser zu werden, heiliger zu werden, immer mehr, immer sicherer, immer fester auf dem Weg Christi zu gehen. Herzlichen Dank.
Höre Israel bei Radio Horeb. Wir haben heute gehört Gedanken von Pfarrer Andreas Fuchs, regionaler Generalvikar für Graubünden in der Schweiz. Herzlichen Dank nochmal Ihnen, Pfarrer Fuchs. Und wir begrüßen in dieser Sendung Frau Konrad, die aus Bad Breisig anruft. Ich grüße Sie, Frau Konrad.
Ja, grüß Gott. Ich habe die Frage an Herrn Pfarrer Fuchs, und zwar habe ich eine Bekannte, die ist mittlerweile 65, und wir haben mal zusammengesessen vor einigen Wochen, und da hat sie mir gestanden, dass sie früher in ihrer jungen Zeit bis zu 30 Jahren zweimal abgetrieben hat. Und das ging mir auch etwas gegen das Gefühl, ich habe aber nichts gesagt. Und ich überlege seit der Zeit, wie kann man da etwas sagen, was nicht verletzend ist, so wie Herr Pfarrer Fuchs das auch eben erzählt hat. Aber ich schaffe es einfach nicht, den richtigen Dreh dazu kriegen, wie ich da. Ich habe schon mal gesagt, ja, also jeder macht ja mal einen Fehler, wenn es einmal passiert ist. Aber beim zweiten Mal dann auch noch, und sie ist überhaupt nicht schuldeinsichtig. Ich habe gesagt, dass manche das ja dann bereuen und denen es auch meistens hinterher schlecht geht deswegen. Und da sagt sie ja, das hätte sie überhaupt nicht.
Ich denke mal, die eine Frage, vor der viele stehen, wenn sie eben konfrontiert werden mit einer Welt, die ganz anders denkt, vielleicht fühlt ganz andere Dinge als oder viel weniger etwas als Schuld einsieht. Pfarrer Fuchs, wie geht man damit um? Soll man was sagen? Bringt's nichts?
Doch, also etwas sagen, eben, es ist, wie auch die erste Lesung ja sagt, Gott gibt sogar diesen Auftrag, etwas zu sagen, weil wir auch eine gewisse, nicht eine absolute, aber eine gewisse Mitverantwortung auch für das Heil des Nächsten haben. Eben ihm helfen einzusehen. Ich denke, man könnte vielleicht auch ein bisschen fragen, oder vielfach sind sich diese Menschen vielleicht, wenn sie wirklich nicht schuldeinsichtig sind, eben warum sind sie nicht schuldeinsichtig? Weil sie wahrscheinlich sich, wenn man ihnen eingeredet hat, dass das noch kein Mensch ist, kein Kind ist, dass man sagt, eben, man muss ihnen helfen, dass Jesus in ihren Herzen, es klingt ein bisschen fromm vielleicht, aber dass Jesus in ihren Herzen Platz bekommt, weil er das Licht ist, dass sie einsehen können, dass sie einsichtig werden können, was sie getan haben. Sicher nie anklagen. Wir möchten ja nicht den Nächsten beleidigen, eben irgend anklagen, aber man kann etwas, was man sicher immer machen kann, ist, man sagt so in der modernen Wirtschaft, spricht man von Ich-Botschaften. Das heißt, wenn ich meine Meinung sage, wenn ich sage, aber schau, ich würde in dieser Situation, oder mich betrifft das sehr, aber ich finde das sehr betrüblich, ich bin schockiert oder ich würde das nie machen. Ich beleidige ja, das ist meine persönliche Meinung, ich beleidige damit ganz sicher niemanden. Oder indem, dass man auch Fragen stellt, dass man sagt, ja, aber hast du dir nicht überlegt, oder ist das für dich kein Kind, oder hast du dir nicht überlegt, du hast doch auch gemerkt, was da in meinem Schoß ist, das ist nicht einfach ein Zellklumpen, sondern das ist mein Kind. Ich denke, wenn, weiß nicht, als Mann kann man das nicht so nachvollziehen, aber wenn eine Frau sich bewusst ist, das ist mein Kind, das kann man doch nicht einfach töten, aber eben zu dieser Einsicht versuchen, diese Frau zu führen, dann kann vielleicht etwas passieren, aber sicher auch im Hintergrund und das immer gut mit Gebet begleiten, eben, weil unser Wirken ist beschränkt, aber Jesus muss Licht machen im Herzen dieser Personen. Deshalb sage ich eben, immer mit dem Gebet begleiten.
Ja, in der Ich-Form, das kenne ich auch von, in der Ich-Form sprechen, das kenne ich von Selbsthilfegruppen her.
Ja. Sie müssten ja noch, Sie müssten ja nicht mal etwas vormachen oder lügen, denn Sie sind ja wirklich betroffen. Nein. Genau. Ihre Betroffenheit ist ja, ja, ganz echt.
Ja.
Ich denke eben mindestens das kann, also wenn der Nächste das übel nimmt, dann kann man wirklich sagen, na gut, dann kann ich nichts dafür, weil ich habe nicht jemanden beleidigen wollen. Ich möchte eben meine Gefühle, meine Betroffenheit äußern dem anderen, damit er eben auch vielleicht einsieht, wenn ich nicht betroffen bin, aber der Nächste ist betroffen. So war beim Pfarrer von Ars, der Sünder, der da gebeichtet hat, die haben da frisch fröhlich etwas erzählt und der Pfarrer von Ars hat geweint. Und der sündige Mensch hat dann gesagt, warum weinen Sie? Ja, weil Sie nicht weinen. Eben, er war betroffen, er war zutiefst betroffen über die Sünden dieses Menschen und dann hat er dann auch eingesehen. Eben ist er sich bewusst geworden, vielleicht auch nur schon, wenn jemand andere über meine Sünden weint, dann ist das nicht einfach eine Bagatelle. Also eben deshalb, das ist sicher eben einerseits diese, wie der Papst sagt, diese große Demut, andererseits diese Einfachheit, das Gebet, dieser Dienst, ich möchte dem Nächsten helfen, dass er einsichtig wird und eben vielleicht auch in dem, dass ich mein Mitgefühl auch zeige.
Ja, recht vielen Dank, Frau.
Ja, bitte.
Tschüss.
Alles Gute, Frau Konrad, im Evangelium des kommenden Sonntags. Und damit in dieser Sendung ging es vor allem um die brüderliche Zurechtweisung. Ja, Pfarrer Fuchs, ich denke, das, was Frau Konrad erzählt hat, das ist wahrscheinlich das, was ganz vielen begegnet, dass man steht vor Menschen, die gar nicht so ein Schuldbewusstsein oft haben, weil sie einfach, der Wertekatalog ist einfach anders, nicht? Menschen, die sich trennen dann nach so und so vielen Jahren Ehe mit so und so vielen Kindern und einfach das Gefühl haben, das war der richtige Schritt jetzt. Und da steht man so davor und denkt sich, naja, also wie, wo soll man da überhaupt anfassen? Und dann wird einem auch eher vorgeworfen, man will dem anderen schlechtes Gewissen einreden, nicht? Es ist dann natürlich viel einfacher, einfach zu sagen, naja, schade, aber was willst du machen?
Ja, das wäre der einfachere Weg, aber nicht immer ist der einfachere Weg der bessere Weg. Es geht uns glaub allen so, dass wir denken, ja, es hat ja eh keinen Wert, es nützt ja sowieso nichts. Und dann wieder Benedikt auch sagt, wir möchten uns ja nicht in die Privatsphäre einmischen, geht mich ja eigentlich nichts an, eben dann bin ich der Hüter meines Bruders. Aber eben, wir müssen uns sagen, ja gut, wenn ich den Nächsten doch auch liebe, irgendwie, dann muss ich versuchen, irgendwie, sei es auch in Anführungs- und Schlusszeichen nur durch das Gebet, aber eben muss ich auch versuchen mit Worten, was kann ich vielleicht sagen, vielleicht eben auch wenn es nur ein Zeugnis ist oder mindestens, dass der Weil wenn das Licht fehlt, wenn in einem Zimmer das Licht ausgemacht ist, dann ist es dunkel und ich sehe nichts, dann erkenne ich nichts. Deshalb muss man versuchen, dass der das Licht ein bisschen anzündet, dass es in seinem Herzen ein bisschen hell wird, damit er sieht, was er nicht gut gemacht hat. Und eben auf alle mit viel Fantasie, mit viel Liebe probieren, wie könnte ich ein bisschen Licht in seinem Herzen, in seiner Vernunft anzünden? Wie könnte ich ihn ein bisschen aufmerksam darauf machen, dass das, was er denkt und tut und oder getan hat, nicht gut ist? Eben vielleicht auch nur, oftmals genügt, auch wenn man vielleicht nur schon sagt, bist du wirklich so sicher? Bist du eben, je nachdem genügt das schon, dass der andere zu studieren beginnt.
Darüber nachdenkt, was.
Jemanden
einfach mal ein paar Fragezeichen setzen, den anderen zum Nachdenken bringen, kann ein erster Schritt sein.
Ja.
Pfarrer Fuchs, wir haben einen weiteren Anrufer, der in der Leitung wartet, seinen Namen nicht nennen will. Herzlich willkommen, ich grüße Sie.
Grüß Gott. Wir haben am Dienstag eine Bibelstunde gehabt. Mitunter, wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, bin ich mitten unter euch. Was ist jetzt, ich meine das im Matthäus-Evangelium ist das, glaube ich.
Ja, der letzte Satz, der Schluss von dem, was wir heute gehört haben.
Und was ist, wenn ich alleine mit Jesus bete?
Also es ist nicht, Jesus möchte ja nicht sagen, dass er dann nicht da wäre, sondern es gibt verschiedene Weisen von Gegenwart Gottes. Beziehungsweise ich kann auch gerade eben, was das Gebet betrifft, sagen, wenn ich mich mit der Kirche vereine, dann bete ich eben auch nicht mehr alleine, sondern in einer großen Schar von Beterinnen und Betern. Aber er möchte sicher auch darauf aufmerksam machen, dass das gemeinsame Gebet eben sehr wertvoll ist. Der heilige Pfarrer von Ars hat einmal gesagt, so das Gebet des Einzelnen ist wie ein Zündholz, eine kleine Kerze, die man entzündet. Das Gebet, wenn wir gemeinsam beten, dann ist es so, wie man diese Zündhölzer, diese Streichhölzer oder diese Kerzen miteinander verbindet und dann gibt es eben ein großes Feuer, eine große Flamme. Also es braucht beides. Jesus sagte auch, wenn du betest, dann geh in dein Zimmer und schließ die Tür zu. Also eben scheint dem zu widersprechen, aber Jesus möchte ja auch sagen, es braucht eben beides, einerseits das persönliche Gebet in meiner stillen Kammer oder in der Kammer meines Herzens, andererseits auch das gemeinsame Gebet, dass wir wirklich eben gemeinsam etwas voll Glauben und voll Hoffnung auf Gott, auf die Erhörung durch Gott erbitten. Also eben, man muss sich keine Sorgen machen, ja gut, jetzt darf ich nicht mehr alleine beten. Eben Jesus sagt auch das andere, aber es ist auch schön, gerade eben, auch wenn wir am Sonntag zur Heiligen Messe zusammenkommen, dass wir gemeinsam Gott mit denselben Worten Gott bitten.
Gut.
Ihre Frage beantwortet,
ja? Ich bedanke mich recht.
Bitte, ist gern geschehen.
Gottes Segen wieder.
Ihnen auch. Kommen wir vielleicht nochmal zurück zu der brüderlichen Zurechtweisung, die ja heute so etwas unser Schwerpunkt ist in dieser Sendung. Also wir haben festgestellt, es ist oft so die eigene Unsicherheit, die uns sprachlos werden lässt, auch wenn wir sehen, dass jemand anderes sich auf einem Weg befindet, der nicht gut sein kann. Und dann sind wir zu unsicher, oft um uns zu trauen, etwas zu sagen. Manchmal ist es vielleicht aber auch gut, hinzuhören wirklich und versuchen auch ein Gespür für die Offenheit des anderen zu entwickeln und zu schauen, wo kann ich denn dieses Lichtlein hinstellen? Also ich habe von einer Freundin, die viel mit Gefangenen zu tun hat, gehört, auch dass sie manchmal das schon hat, dass sie jemanden lange gar nicht viel sagt, weil sie das Gefühl hat, der ist so zu, der muss erstmal viel bestätigt und viel gelobt werden und so, bis er überhaupt fähig ist, irgendwie kritikfähig zu werden, also irgendeine Kritik anzunehmen oder irgendein Infragestellen seines Lebensweges überhaupt zu akzeptieren. Also manchmal kann es vielleicht auch sein, dass wir da ja ganz im Hören sein müssen auf Gottes Stimme und auch vielleicht auf den anderen.
Mhm. Ja, es ist auch, meistens ist die Nummer nicht gerade auswendig, vom Evangelii Gaudium, gab irgend so um 242 herum, beschreibt Papst Franziskus sehr schön, wie diese Begegnung mit dem Nächsten, eben diese Verkündigung des Wortes Gottes, eben auch diese brüderliche Zurechtweisung der unter Umständen stattfinden kann. Und er beschreibt das sehr, eigentlich sehr detailliert, dass man eben zuerst einmal zuhören soll, auf die Nöte des Nächsten eingehen soll, dass man ihn dann zu den Worten Gottes, zu der Heiligen Schrift führen soll, je nachdem auch vielleicht einen Abschnitt aus der Heiligen Schrift lesen, betrachten soll miteinander und wenn möglich auch mit einem Gebet abschließen soll. Und er beschreibt das eben immer so, dass man ein großes Feingefühl haben muss, was ist jetzt möglich. Aber schon eben eigentlich ziemlich, dass wir schon das Ziel haben, ich möchte dem Nächsten wirklich helfen, ich möchte eine Begegnung mit ihm, beziehungsweise ich möchte ihm helfen, dass er eine Begegnung mit Gott, mit dem Wort Gottes, mit der Wahrheit hat. Vielleicht eben, weiß die Nummer jetzt nicht mehr ganz genau, aber so um 240 meine ich herum. Das würde sich lohnen, einmal zu lesen, weil das schreibt eigentlich sehr schön, wie eine solche Begegnung mit dem anderen möglich wäre, wie auch eine solche brüderliche Zurechtweisung möglich wäre.
Also auf der einen Seite gibt es die, was nicht richtig ist, wenn man sich einfach nicht traut, was zu sagen. Mhm. Auf der anderen Seite kann es auch richtig sein, den richtigen Moment in die richtigen Worte dann abzupassen. Ich begrüße nun Frau Schuster, die uns auch angerufen hat. Grüß Sie Gott, Frau Schuster.
Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Pfarrer Fuchs.
Ja, grüß Gott.
Ich habe eine Frage, bitte. Ich kenne schon einige Zeit, einige Jahre eine Wahrsagerin. Und ich bin immer in Zweifeln gewesen, wegen den Wahrsagern, ob das auch eine Brüderliebe ist oder ob das keine Brüderliebe ist, dass man wahrsagt. Das wollte ich jetzt
nehmen. Also das Problem ist im Normalfall, also wie soll ich sagen, die Zukunft voraussagen, die Zukunft liegt in Gottes Hand. Der Katechismus sagt auch, wir sollen uns in die Hände der Vorsehung Gottes legen. Und im Normalfall ist es ja oftmals sehr wahrscheinlich, dass es zwar schon ein Geist ist, der Geist der Wahrsage, der Vorhersage, einer Wahrsagerin, aber nicht der Geist Gottes, sondern der Geist, der eben gegen Gott ist. Wir haben auch ein Beispiel vom Samuel in der Heiligen Schrift, wo Gott das sehr, sehr missfällt, eben dieser Wahrsagegeist ist nicht, im Normalfall ist das nicht ein guter Geist, sondern eben ein böser Geist. Deshalb ist es brüderliche Zurechtweisung, wenn man einer solchen Person hilft, dass sie eben von dieser Wahrsagerei Abstand nimmt. Aber es wird wahrscheinlich nicht ganz einfach sein, auch, aber dass wir uns bewusst sind, eben die Zukunft liegt in Gottes Hand und nicht in der Hand einer Wahrsagerin.
Vielleicht auch zur Präzisierung, Wahrsagen heißt ja etwas vorhersagen, was eintreten wird. Da ist ja auch eigentlich nichts mehr dran zu rütteln dann groß. Das heißt, die Zurechtweisung nutzt in dem Fall ja auch nicht mehr viel, während die brüderliche Zurechtweisung auf was ganz anderes zielt, als darauf, die Zukunft vorherzusagen.
Und ich nehme immer dieses Beispiel von der Botschaft von Fatima, ist sehr interessant. Die Mutter Gottes macht sie macht nicht einfach eine Vorhersage und Punkt. Und es ist unabänderlich, so und so wird es eintreffen, ihr könnt machen und tun, was ihr wollt. Sondern ihr sagt, es hängt von euch ab. Wenn ihr meine Wünsche erfüllt, dann wird es so herauskommen. Wenn ihr meine Wünsche nicht erfüllt, wird es anders herauskommen. Oder anders gesagt, eben sie sagt, wenn ihr umkehrt, den Rosenkranz betet, eben auf mich und auf die Stimme Gottes, auf das Wort Gottes hört, dann wird der Friede sein. Also eben, sie sagt nicht einfach, so ist es so, und es ist unabänderlich, sondern es hängt von euch ab, von eurer Aufnahme, eben Sie hat wirklich diese Liebe, sie sieht, dass wir nicht auf dem guten Weg sind und sie möchte ihre Kinder wieder zu Jesus zurückführen. Eben in ihr, in der Mutter Gottes, sehen wir das schönste Beispiel der brüderlichen Zurechtweisung.
In der prophetischen Art und Weise, als die Frau, die Prophetin, die große Prophetin. Der Unterschied auch zwischen Propheten, richtigen guten Propheten und den falschen Propheten, der wurde auch einmal ausführlich, das sage ich unserer Hörerin jetzt auch noch schnell, behandelt in einer Sendung in Spiritualität. Hütet euch vor den falschen Propheten, das kann man auch nachschlagen im Internet, im Podcast bei Spiritualität mit Pfarrer Heinzen war das. Oder Sie können auch am CD-Dienst sich eine CD erbitten, einen Mitschnitt von der Sendung, hütet euch vor den falschen Propheten. Da sind auch sehr klare Unterscheidungsmerkmale gegeben von woran man eben eine gute Prophetie und damit auch eine gute Zurechtweisung und Warnung unterscheiden kann von einer falschen. Ich danke herzlich unseren Hörern und Hörerinnen, die angerufen haben, sich beteiligt haben an dieser Sendung. Ganz herzlichen Dank, aber auch an Pfarrer Fuchs Ihnen, dass Sie uns Ihre Gedanken mitgegeben haben zu den Lesungen und dem Evangelium des kommenden Sonntags. Dankeschön, Pfarrer Fuchs.
Bitte.
Sie können auch, liebe Hörerinnen und Hörer, von dieser Sendung einen Mitschnitt bestellen oder Sie können auch unter www.radiohoreb.de die Sendung nachhören im Podcast. Sollten Sie eine CD bestellen wollen, dann wählen Sie die 08328 921 120. Ich wiederhole 08328 921 120. Ich danke Ihnen auch fürs Zuhören. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich bitte zum Abschluss noch Pfarrer Fuchs um seinen Segen.
Ja, wir wollen den Segen Gottes erbitten, dass wir wirklich diese Liebe zum Nächsten haben, dass wir ihn eben so sehr lieben, dass wir sein Heil, sein Wohl und sein ewiges Heil immer im Blickfeld haben und deshalb gerne für ihn beten, gerne ihm helfen, auf dem guten Weg zu bleiben oder wieder auf den guten Weg zu kommen, wenn er auf einen falschen Weg abgeirrt sein sollte, eben diesen Dienst der brüderlichen Zurechtweisung auszuüben. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, der seligen Mutter Teresa und aller Engel und Heiligen segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.